Schönen Donnerstagabend, der Medizintalk auf der Bayernwelle mit mir, Verena Fuchs, und heute mit dem Chefarzt der Gefäßchirurgie Traunstein und Bad Reichenhall, Dr. Volker Kichle. Grüße Gott.
Hallo, Frau Fuchs.
Unser Thema ist heute Diabetes mellitus, warum besonders auf die Füße achten. Diabetes ist ja eine weit verbreitete Krankheit, die wahrscheinlich auch jeder kennt, Herr Dr. Kichle. Welche Schäden können denn da auftreten infolge einer Diabetes?
Ja, der Diabetes mellitus ist ja gekennzeichnet durch einen praktisch chronisch zu hohen Blutzuckerspiegel. Und man muss sich den Diabetes mellitus als Systemerkrankung vorstellen. Das heißt, im Grunde genommen greift er an mehreren Stellen am Körper an, unter anderem auch am Fuß. Und mit diesem Thema wollen wir uns beschäftigen. Sie müssen sich vorstellen, von allen Diabetikern entwickeln etwa 15% ein Geschwür am Fuß oder eine absterbende Zehe oder ähnliches. Das heißt, haben ein Problem im Bereich des Fußes.
Wir wollen ja heute auf die Schäden an den Beinen und den Füßen genau eingehen. Wie können die denn aussehen? Was kann denn alles passieren?
Ausgangspunkt ist bei jedem Diabetiker der chronisch erhöhte Blutzuckerspiegel. Das heißt also, die im Blut zu stark vertretenen Blutzuckermoleküle schädigen Organe und Gewebsstrukturen. Und wenn man den Fuß des Diabetikers nimmt, dann sind dort mehrere Strukturen in Gefahr. In allererster Linie sind dies die Beinnerven und in zweiter Linie sind dies die Beinschlagadern, also die Arterien des Beines.
Beginnen wir mit den Beinnerven. Wie kommt es da überhaupt zu diesen Schäden und wie können die entstehen? Weil erstmal durch Diabetes, dass da Schäden an den Beinnerven entstehen können, das ist ja erstmal schwierig sich vorzustellen für den Laien.
Ja, man muss es sich so vorstellen, dass eben diese Blutzuckermoleküle die Nervenhüllen schädigen. Dadurch verliert der Nerv, also der Nerv am Bein, seine Funktion. Das ist so ähnlich, wie wenn ein Stromkabel lädiert wird. Die andere Theorie ist, dass eben durch eine Mikrodurchblutungsstörung die Nerven sozusagen schlecht ernährt werden und dadurch auch ihre Funktion verändern bzw. ihre Funktion einstellen, mit entsprechenden Folgen für den Patienten. Das heißt, die Beinnerven melden quasi nicht mehr die normalen Empfindungen. Auf gut Deutsch, man spürt ein Pelzigkeitsgefühl. Der Schmerz wird nicht weiter gemeldet oder der Nerv meldet sozusagen Falschmeldungen. Das heißt, man spürt Missempfindungen am Fuß.
Das war jetzt die eine Geschichte. Dann haben Sie gesagt, es kommt auch zu einer Schädigung der Beingefäße. Was passiert da genau?
Ja, die Beingefäße sind auch stark betroffen. Die Beinnerven sind häufiger betroffen. Also man muss sagen, 50% aller Diabetiker entwickeln eine Neuropathie, so heißt der Begriff, eine Nervenschädigung. Weniger entwickeln eine Schädigung der Gefäße. Was passiert? Auch wieder durch die Glukose, durch die Blutzuckermoleküle wird die Gefäßinnenwand geschädigt. Das heißt, dieses sogenannte Endothel, so ist der Fachbegriff, die Gefäßinnenwand, wird angegriffen durch diese Blutzuckermoleküle. Bestimmte Eiweiße werden sozusagen durch Glukosemoleküle besetzt und es ändert sich dann die Struktur der Gefäßwand. Und das ist der Ausgangspunkt für eine chronische Entzündung. Und diese chronische Entzündung wiederum führt letztlich dazu, dass die Schlagadern Plaques entwickeln, also sich verdicken. Und diese Plaques wiederum führen zu Verengungen und damit wird der Blutstrom behindert. Letztendlich sind ja die Schlagadern für die Ernährung des Fußes wichtig und Sie können sich vorstellen, wenn die Schlagadern eben eingeengt oder gar verstopft werden durch diese chronischen Schädigungen, dann ist die Durchblutung des Fußes vermindert und das kommt beim Diabetiker nicht selten vor. Was wir beim Diabetiker auch noch an den Gefäßen sehen, ist etwas weniger Dramatisches. Wir sehen eine sogenannte Mediasklerose. Das heißt, die Gefäße sind nicht mehr elastisch, die Arterien sind nicht mehr weich und biegsam, sondern werden mehr oder weniger zu einem starren Rohr. Das heißt nicht unbedingt, dass die Arterien dann verstopfen, aber das ist ein sehr typisches Bild, was der Diabetiker hat, also ein relativ verkalktes, starres Gefäßrohr. Das ist das Zweite, was sich beim Diabetiker sehr häufig abspielt.
Wie darf ich mir das vorstellen, wenn das verstopft oder wenn da nichts mehr durchkommt, was passiert denn dann?
Zunächst muss man sagen, es sind beim Diabetiker sehr häufig die Arterien am Unterschenkel betroffen. Das sind also die Arterien, die unterhalb des Knies verlaufen und letztlich den Fuß versorgen. Und es ist sehr häufig so, dass zunächst einmal nichts passiert, ja, dass der Patient also das gar nicht bemerkt, dass er kaum oder gar keine Beschwerden hat. Dass aber speziell dann, wenn offene Stellen auftreten, dann eine Abheilung sehr schwierig bis unmöglich ist. Die andere Schädigung betrifft die Gefäße in der Leiste. Hier ist es oft so, dass die Leistenschlagader eben auch durch diese Plaques eingeengt wird. Und in diesen Fällen bemerkt der Patient dann beim Gehen Beschwerden. Das heißt, er hat beim Gehen nach einer bestimmten Strecke von 200 Metern etwa zum Beispiel Wadenschmerzen. Die Wadenschmerzen können aber auch wieder diskret sein, denn wie wir gerade gelernt haben, ist ja durch die Neuropathie, durch die Nervenschädigung die Schmerzempfindung oft eingeschränkt. Das heißt also auch hier merkt der Patient relativ wenig.
Gut, jetzt haben wir über die Schädigung an den Beinnerven und den Beingefäßen gesprochen. Was kann denn noch passieren bei den Diabetikern an den Beinen?
Die Beinnerven werden sehr, sehr häufig geschädigt und sehr, sehr frühzeitig beim Diabetes, das muss man wissen. Die Beingefäße eben auch häufig, aber weniger als die Nerven. Und was weniger bekannt ist, ist, dass durch den chronisch erhöhten Zuckerspiegel auch Strukturen im Fuß selber geschädigt werden, wie zum Beispiel Sehnen oder Gelenkkapseln. Kurz und gut, es wird zu einer Verdickung, zu einer Versteifung dieser Strukturen kommen. Das heißt also, die Beweglichkeit zum Beispiel im Sprunggelenk oder in den Zehengelenken wird dadurch eher schlechter. Und durch diese Verdickung an den Sehnen und an den Weichgeweben kann es zum Beispiel zu einer Fehlstellung der Zehen kommen. Man kann das beobachten bei vielen Diabetikern, die sogenannte Krallenzehen haben. Also wenn die Zehen entsprechend nach oben stehen, wie bei einer Kralle. Und das entsteht eben durch eine solche statische Veränderung durch den Diabetes. Das braucht eine gewisse Zeit. Die Neuropathie ist ja eher ein Frühsymptom. Diese Veränderungen an der Fußstatik sind eher Spätsymptome. Zuletzt ist es im Endeffekt so, dass die Gehtätigkeit durch diese Veränderungen verändert ist. Das heißt, der Patient hat im Vergleich zum Nicht-Diabetiker einen relativ langen Sohlenkontakt. Das heißt, der genaue Mechanismus der Gehtätigkeit ist krankhaft verändert und letztendlich durch den langen Sohlenkontakt beim Gehen entsteht ein übermäßiger Druck auf die Fußsohle, was sich dann letztendlich auch oft negativ auswirkt.
Jetzt haben Sie es schon ein bisschen angesprochen, wie der Fuß denn aussieht, wenn solche Schäden bestehen. Wie darf ich mir so einen Fuß denn dann vorstellen?
Zunächst typisch die Krallenzehenbildung. Es kann allerdings auch in fortgeschrittenen Fällen dann auch zu einer knöchernen Veränderung kommen. Das nennt man Osteoarthropathie. Schwieriges Wort. Letztendlich ist die Neuropathie, die dahinter steckt, sozusagen die Ursache für bestimmte Veränderungen an den Knochen. Der Mechanismus ist relativ umstritten. Wie das funktioniert, will ich jetzt auch nicht darauf eingehen. Auf jeden Fall ist es so, dass der Knochen im Fuß an Gehalt verliert. Das nennt man Osteopenie. Der Knochen wird brüchiger. Und durch die Neuropathie ist es auch so, dass die Muskulatur im Fuß verschieden sozusagen aktiviert wird und es kommt dann ganz allmählich zu Verschiebungen der Knochen. Das heißt, wir haben nicht nur sehr fragilen, also brüchigen Knochen, sondern wir haben auch Verschiebungen. Und wir haben den eingangs erwähnten langen Sohlenkontakt mit Druck und wir haben zusätzlich die Gefühlsstörung. Das alles kommt zusammen und das Vollbild eines diabetischen Fußes, wie man es nennt, ist sehr dramatisch. Dieser Fuß ist verformt, der sieht aus wie ein sogenannter Schaukelfuß, also die Fußsohle ist letztlich durchgetreten. Das nennt man Charcot-Fuß im Fachausdruck. Charcot ist ein französischer Neurologe gewesen. Also der Fuß sieht sehr verkrümmt aus, nach außen verkippt, verplumpt, wobei dies schon dann sehr fortgeschrittene Endstadien sind. Was man zusätzlich sagen muss, ist, dass zu dem, was wir jetzt besprochen haben, dieser diabetische Fuß auch noch einen weiteren Nachteil hat, nämlich eine lokale Abwehrschwäche. Das heißt, wenn Bakterien im Fuß sich ansammeln oder Bakterien im Fuß auftreten sollten, dann hat der Diabetiker leider Gottes schlechtere Abwehrmechanismen als der Nicht-Diabetiker. Das heißt, eine Entzündung wird viel schlechter bekämpft als beim Gesunden.
Das heißt dann, also wenn eine Entzündung schlechter bekämpft wird, wie sieht es aus, wie wirkt sich das aus auf den Patienten oder auf den Menschen, auf den Fuß?
Ja, das sind dann die Fälle, die uns sehr häufig zur Therapie vorgestellt werden. Also durch die genannten Mechanismen ist es ja so, dass letztendlich das droht, was wir leider Gottes häufig sehen, nämlich ein Geschwür. Also wir haben einen Patienten, der hat kaum Gefühl am Fuß, der hat eine Fehlstellung, der hat eine Fehlbelastung, der hat die genannte lokale Abwehrschwäche und es entsteht dann oft auch unbemerkt, weil der Patient ja kaum Schmerzen hat, ein Geschwür, eine Druckstelle, eine offene Stelle am Fuß. Und jetzt wird's gefährlich, weil, wie gesagt, dann natürlich Bakterien im Spiel sind und durch diese lokale Abwehrschwäche die Bakterien sich sehr schnell ausbreiten können und der Patient merkt dies nicht. Wir haben also oft Fälle, die einen massiven Befund haben, also ein Geschwür mit Eiterung, mit massiver Rötung und der Patient hat praktisch keine Beschwerden. Das ist hochgradig gefährlich. Und ist häufig ein Notfall, der eben auf Boden dieses Geschwürs entsteht.
Weil, was kann dann passieren?
Das Geschwür heilt nicht nur nicht von selber ab, sondern das Geschwür ist sozusagen die Eintrittspforte für Bakterien. Und es kann sehr rasch, teilweise über Nacht, zu einem vereiterten Fuß führen. Ja, wenn Sie also sich vorstellen, das Geschwür entsteht im Bereich der fünften Zehe, ja, und dann ist es nicht selten, dass sich sozusagen von dort aus Bakterien in die Fußsohle sehr rasch ausbreiten und zu einer Entzündung der ganzen Fußsohle führen. Und dann ist letztendlich natürlich der Fuß in Gefahr, weil diese Entzündung aggressiv ist und natürlich die Strukturen zum Beispiel in der Fußsohle zersetzt. Eine weitere große Gefahr ist relativ wenig bekannt. Durch diese diabetischen Geschwüre als Eintrittspforte entstehen durch bestimmte Bakterien ganz ausgedehnte Entzündungen am gesamten Bein. Das Ganze nennt man nekrotisierende Faszitis. Es ist so etwas Ähnliches wie ein Gasbrand. Gasbrand kennt der eine oder andere, ist aber Gott sei Dank noch seltener. Aber diese nekrotisierende Faszitis ist eine flächige Entzündung, die sich sozusagen rasch entlang des Fettgewebes am Bein ausbreitet und den Patienten letztendlich in Lebensgefahr bringt. Wenn da nicht entsprechend reagiert wird, dann sind diese Patienten mit einer hohen Sterblichkeit in Gefahr.
Wenn ich jetzt sowas hätte, so ein Geschwür, und ich habe keine Diabetes, was würde ich merken oder wie würde ich das merken? Also, weil Sie haben gesagt, das merken die Diabetiker nicht.
Ja, Sie haben ein normales Schmerzempfinden. Sie würden Schmerzen haben. Sie würden natürlich auch merken, wenn das Geschwür entsteht. Der Diabetiker merkt ja oft gar nicht, dass da was sozusagen offen ist oder dass auch eine Zehe abstirbt. Das merken die oft gar nicht. Dazu kommt noch, dass die Diabetiker oft Sehstörungen haben und dies auch sehr schwierig sehen können. Dann ist dieses Geschwür häufig an der Sohle, wo man sowieso schwierig hinblicken kann. Aber der Nicht-Diabetiker würde es schon anhand der Schmerzen sehr rasch bemerken. Und das ist eben die Gefahr beim Diabetes, dass aufgrund der sehr häufigen Neuropathie eben eine fast regelhaft verminderte Schmerzempfindung vorhanden ist.
Aber wann kommen die Patienten denn dann zu Ihnen? Also wenn man keine Schmerzen empfindet und es einem vermeintlich gut geht, weil man es nicht bemerkt, geht man meistens nicht zum Arzt. Wann kommen Sie oder mit welchen Problemen, Symptomen kommen die dann zu Ihnen?
Zunächst wird es ja oft durch Angehörige entdeckt. Dann wird natürlich erstmal abgewartet. Es ist ja auch teilweise auch berechtigt. Man muss jetzt nicht gleich zum Arzt rennen sozusagen. Schwierig wird's nur, wenn dieses Geschwür nicht abheilt. Und spätestens nach 4 Wochen sollte man dann wirklich den Gefäßchirurgen aufsuchen und dann mit allen zur Verfügung stehenden Methoden nachschauen, was hier los ist. Es wird um die Frage gehen, ist es eine Neuropathie, was ja sehr wahrscheinlich ist. Es wird um die Frage gehen, wie ist die Durchblutung. Es geht dann um die Frage, welche Bakterien sind im Spiel, wie ausgebreitet ist das ganze Geschehen und so weiter. Kurz und gut, wir müssen erst eine Diagnostik dann machen und erst dann geht's in Richtung Therapie. Und wir erleben leider Gottes Fälle, die sehr verzögert erst kommen. Ja, es wird also erstmal ambulant viele Monate versucht, hier das Beste rauszuholen, was meistens dann allerdings nicht gelingt, denn das Problem ist doch, wie wir jetzt eigentlich besprochen haben, ein sehr komplexes.
Wenn die Leute dann doch zu Ihnen kommen, die Patienten, was tun Sie dann?
Wir hier am Gefäßzentrum haben ja sämtliche Möglichkeiten. Und es ist in der Regel schon so, dass wenn jemand ein chronisches Geschwür auf Boden eines Diabetes mellitus hat, dass dieser Patient stationär aufgenommen werden muss. Zunächst mal wird er untersucht. Es wird immer ein Ultraschall gemacht. Es geht ja immer um die Frage, wie ist die Durchblutungssituation? Es geht um die Frage, wie ist der Knochen? Ja, es könnte ja sein, dass der Knochen bereits gebrochen, brüchig ist, dass der Knochen verschoben ist. Es geht um die detaillierte Frage, welche Bakterien sind im Spiel? Wir müssen teilweise Antibiotika geben, die eben zu dem entsprechenden Bakterium passen. Der Patient muss den Fuß entlasten, denn der Druck ist ja ein wesentlicher Faktor auch in der Entstehung von Geschwüren. Also es sind viele Dinge erforderlich und diese Dinge kriegen Sie ambulant eigentlich nicht auf die Reihe. Das heißt, der Patient muss stationär behandelt werden, untersucht und behandelt werden und er muss sich auch darauf einrichten, dass dies nicht nach 3 Tagen erledigt ist, sondern dass es sich doch teilweise 3-4 Wochen hinzieht. Wir in Traunstein und auch Bad Reichenhall haben die Möglichkeit, dass wir mit vielen Nachbardisziplinen auch sehr gut zusammenarbeiten. Das heißt, wir betrachten jetzt nicht nur den Fuß als solchen, sondern wir arbeiten mit Nephrologen, mit Kardiologen zusammen, mit den Neurologen. Und für sämtliche Problemstellungen sind dann auch entsprechende Spezialisten zur Verfügung, um das Gesamte im Blick zu haben.
Diabetes mellitus, warum besonders auf die Beine achten? Das ist heute unser Thema im Medizintalk auf der Bayernwelle mit mir, Verena Fuchs, und mit dem Chefarzt der Gefäßchirurgie Traunstein und Bad Reichenhall, Dr. Volker Kiechle. An den Beinnerven und Beingefäßen können durch die Diabetes Schäden entstehen. Das Problem ist, dass die Patienten oft erstmal keine Symptome haben, weil sie durch die Diabetes wenig oder kein Gefühl im Fuß haben. Wenn die Patienten aber dann doch zu Ihnen in die Gefäßchirurgie kommen, Herr Dr. Kiechle, was tun Sie dann?
In der Regel wird der Patient in der Sprechstunde ambulant erstmal gesehen und dort wird sozusagen das Vorgehen besprochen. Dort wird die Basisuntersuchung gemacht. Das ist eine Ultraschalluntersuchung der Gefäße. Die andere Möglichkeit ist, dass der Patient als Notfall kommt über unsere Notaufnahme. Er wird natürlich auch dort von einem Gefäßchirurgen gesehen, zusätzlich von einem Internisten häufig. Und auch dort wird dann das weitere Vorgehen festgelegt, in der Regel eben die stationäre Aufnahme dann.
dann ist der Patient hoffentlich da und kann behandelt werden. Was passiert dann? Was kann man da machen?
Es gibt dann zwei Möglichkeiten. Entweder der Patient hat keine relevante Durchblutungsstörung, sondern im Vordergrund steht die Neuropathie und eben dieses Geschwür. Dann reicht es häufig, wenn wir dieses Geschwür operativ sauber machen, wenn wir den Patienten entlasten, wenn wir unter Umständen auch knöcherne Strukturen entfernen, mit dem Ziel, dieses Geschwür letztlich zum Abheilen zu bringen oder teilweise durch Entfernen von Zehen etwa dieses Geschwür beziehungsweise die Weichteile dann verschließen können. Das ist natürlich unser Ziel. Unser Ziel ist, dass der Patient wundfrei wird und dann mit entsprechendem Schuhwerk versorgt, dann wieder zum Gehen kommt. Die andere Möglichkeit, die jetzt den Gefäßchirurgen im engeren Sinne eher betrifft, ist, dass der Patient zusätzlich zur Neuropathie eine Durchblutungsstörung hat. Diese Durchblutungsstörung sehen Sie, wie gesagt, im Ultraschall sehr gut. Und nun geht es zusätzlich darum, dass wir eben auch die Durchblutung verbessern. Denn ohne vernünftige Durchblutung ist eine Abheilung praktisch nicht möglich. Das heißt, wir müssen uns dann überlegen, wie können wir die Durchblutung dieses Fußes so verbessern, dass eben eine Abheilung leicht möglich sein wird.
Und wie geht sowas? Wie kann man die Durchblutung verbessern, dass das auch dauerhaft für den Patienten dann eine Erleichterung bedeutet?
Hierzu gibt es zwei große Möglichkeiten. Das eine ist ein Katheterverfahren. Das heißt, es wird über eine Punktion in der Leiste ein Draht eingeführt und es werden Engstellen oder auch Verschlüsse, häufig am Unterschenkel, durch Ballonkatheter aufgedehnt. Dieses Verfahren ist so ähnlich wie beim Herzkatheter. Viele haben ja schon Herzkatheter hinter sich. Das heißt, wir versuchen, verschlossene und verengte Arterien mit einem Ballonkatheter zu weiten und damit die ursprünglich durchgängige Arterie eben wieder durchgängig zu machen, mit dem Ziel, dass die Blutversorgung des Fußes dann sich deutlich steigert.
Dieser Ballonkatheter wirkt dann so, darf ich mir das vorstellen, dass man die verengte Arterie einfach wieder weitet und es geht wieder durch? Oder ist es jetzt zu einfach formuliert?
Nein, genau so ist es und die Möglichkeiten heutzutage sind hier sehr weit. Das heißt also, selbst wenn diese Arterie über 5, 6, 7, 8 Zentimeter verstopft ist, kommt man oft mit Kathetern durch und kann diese Verstopfung dann durch das Aufweiten beseitigen. Allerdings gibt es Fälle, wo dies nicht gelingt. Oder es gibt Fälle, die so komplex sind, dass es eben nicht sinnvoll ist. Und diese Fälle müssen dann durch eine Bypass-Operation behandelt werden. Das heißt, man lässt dann die Verschlüsse in Ruhe und umgeht die Verschlüsse. Und beim Diabetiker ist es sehr häufig so, dass man Bypässe anlegt von unterhalb des Knies bis zum Fuß runter. Weil man eben damit die verschlossene Unterschenkeletage praktisch umgeht. Das ist wie eine Umleitung zu sehen. Der Verschluss bleibt völlig unangetastet und man leitet das Blut von A nach B, das heißt von einer Stelle, wo das Blut gut ankommt, das wäre zum Beispiel in Höhe des Knies, und leitet es auf eine Arterie am Fuß, die offen ist, mit dem Ziel, dass das dann das Blut dann in den Fuß weiter, möglichst nach peripher, mit vollem Druck ankommt. Es geht darum, sozusagen den Fuß mit optimalen Druckverhältnissen zu durchbluten.
Also normalerweise, wenn das so ist, dann stelle ich mir jetzt so vor, oder dann muss das Blut ja auch durch meinen Unterschenkel durch. Was passiert dann mit dem Unterschenkel, wenn man das so umleitet, schadet es dem nicht?
Ja, Sie verlegen ja den Bypass. Das ist also im Endeffekt ein Schlauch, den wir einlegen. Der Schlauch ist aus körpereigenem Material. Das heißt, wir entnehmen an einer anderen Stelle, zum Beispiel am Oberschenkel, eine Vene, die nicht nötig ist, die auch zum Beispiel zu Herzbypass-Operationen verwendet wird. Also eine Vene aus der Haut wird entnommen. Und diese Vene dient praktisch als Blutleiter und wird dann unter der Haut verlegt, also durchgezogen. Und Sie brauchen natürlich, um das gut zu machen, einen guten Zustrom, ja, von oben. Das heißt, Sie müssen wissen, wo kommt das Blut gut an, zum Beispiel Knie. Und Sie müssen auch wissen, und dafür ist die Diagnostik vorher da, dass dieses Blut eben vernünftig in den Fuß abströmt. Ja, sie wollen ja das Blut in den Fuß leiten. Und die Eigenheit des Diabetikers ist, Gott sei Dank, dass zwar die Unterschenkelgefäße oft verstopft sind, nicht aber die Fußgefäße selber. Und das ist die große Chance, die wir sozusagen haben und die wir auch nutzen, dass wir eben diesen Bypass praktisch auf ein Fußgefäß anschließen können. Das ist natürlich eine sehr verantwortungsvolle, eine mikrochirurgische Operation, die Erfahrung erfordert. Aber dieses ist ein Verfahren, was sehr gut funktioniert und eben eine optimale Fußdurchblutung bringt.
Also würde das denn im Unterschenkel nichts ausmachen, wenn das da umgeleitet wird, wenn der nicht so richtig durchblutet ist? Weil wenn der Fuß nicht richtig durchblutet ist, dann macht es ja schon was aus, oder? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Sie haben es richtig verstanden. Es geht speziell um den Fuß. Der Unterschenkel selbst wird ja praktisch mehr oder weniger vom Oberschenkel her durchblutet. Ja? Und das Geschwür oder die Läsion oder die abgestorbene Zehe, die wir haben, die findet sich am Fuß. Das heißt, unser Ziel ist, möglichst viel Blut in den Fuß zu leiten. Der Unterschenkel selbst toleriert das Ganze schon und die verstopften Unterschenkelarterien, die wirken sich ja letztendlich am Fuß wieder aus.
Was passiert im Gegenzug, wenn ich jetzt zu spät komme oder nicht komme, weil ich vielleicht eben auch wenig Symptome habe und dann mein Fuß gar nicht mehr durchblutet wird und ich mich nicht behandeln lasse?
Auch diese Fälle gibt's. Der Patient, der Diabetiker in dem Fall hat leider ein insgesamt 10-mal höheres Amputationsrisiko als der Nicht-Diabetiker. Und heutzutage lassen sich Amputationen, Gott sei Dank, durch diese Methoden vermeiden. Wobei man unterscheiden muss zwischen einer großen Amputation, das wäre eine Unterschenkelamputation, und einer kleinen Amputation. Die kleine Amputation lässt sich oft nicht vermeiden, aber die kleine Amputation, die ist tolerabel, weil der Patient ja weiterhin die Fußsohle erhält und dann eigentlich normal gehen kann. Was wir unbedingt vermeiden wollen, ist eine Unterschenkelamputation. Das sind sozusagen die Bestrebungen. Und diese Fälle, die Sie beschreiben, wenn der Patient zu spät kommt, das sind dann oft sehr stark infizierte Füße. Das heißt, das ist der Fall, den wir eingangs besprochen haben, ein Geschwür. Und die Bakterien breiten sich in der gesamten Fußsohle aus und dann ist der Fuß so weit zerstört, dass im Grunde genommen alle Maßnahmen, den Fuß zu erhalten, dann keinen Sinn mehr machen. Und das wären dann die Maßnahmen, die dann zu Unterschenkelamputation führen würden. Die andere Konstellation ist die, dass die Durchblutung eben so schlecht ist, dass wir weder eine Aufdehnung noch einen Bypass machen können, weil einfach nichts mehr vorhanden ist und alles verstopft ist. Dies ist Gott sei Dank sehr selten geworden.
Was passiert dann? Dann müssen Sie amputieren oder gibt es dann noch andere Möglichkeiten, wenn das nicht mehr möglich ist, weil die Durchblutung so schlecht ist?
Das sind Fälle, wo dann eine Unterschenkelamputation ja sehr stark droht, ja, die wir unbedingt vermeiden wollen. Warum? Weil wir es mit älteren Patienten zu tun haben. Der ältere Patient ist durch eine Amputation, sei es Unterschenkel oder Oberschenkel, doch sehr stark gehandicapt. Der jüngere Patient kommt in der Regel problemlos auf eine Prothese, während beim älteren Patienten ja auch oft eine Immobilität resultiert, eine Pflegebedürftigkeit resultiert. Und dementsprechend sind unsere Bestrebungen ganz klar, wenn es irgendwie geht, den Fuß zu erhalten. Aber es geht natürlich nicht immer. Insgesamt kann man sagen, dass durch diese Maßnahmen schon diabetische Füße, Fußgeschwüre letztendlich in einem sehr hohen Prozentsatz von 80% sozusagen zur Abheilung kommen können. Das heißt, die Methoden heutzutage sind sehr differenziert und sehr ausgefeilt und eine schnelle Amputation gibt es eigentlich nicht mehr und sollte es auch nicht geben. Eine schnelle Unterschenkelamputation verbietet sich im Grunde genommen.
Wenn das jetzt gelungen ist, dass die Durchblutung verbessert worden ist, eben auch die Maßnahmen, die Sie gerade genannt haben, wie geht's dann weiter für die Patienten?
Dann beginnt eigentlich die mühsame Kleinarbeit, kann man sagen. Also wir lassen die Patienten jetzt nach gelungener Bypass-Operation nicht gleich nach Hause, sondern versuchen, wenn es irgendwie geht, die Wunde zum Abheilen zu bringen. Dazu kann es sein, dass mehrere kleine Wundsäuberungen nötig sind. Dazu kann es sein, dass man einen sogenannten Vakuumverband machen muss zwischenzeitlich. Möglicherweise am Ende dann eine Hautverpflanzung oder eben einen Wundverschluss erzielen kann. Die andere Möglichkeit, die wir hier in Traunstein auch nutzen, ist die Weiterbehandlung in der Wundambulanz. Das heißt, wenn wir sehen, die Wunde ist auf dem richtigen Weg, die Wunde heilt gut, dann kann man den Patienten auch ambulant führen und über unsere Wundambulanz betreuen lassen.
Aber wenn die Behandlung nach Ihrem Ermessen erfolgreich war, ist es dann so, dass der Patient immer damit zu tun hat oder wird es dann wieder gut und er ist in Anführungszeichen geheilt?
Der Patient muss natürlich auf die operierte Extremität achten. Es geht insbesondere darum, eine ideale Schuhversorgung zu bewerkstelligen und den Schuh auch zu tragen. Es gibt bestimmte Vorsichtsmaßnahmen. Der Patient sollte die Durchblutung kontrollieren lassen und sollte natürlich, wie gesagt, auf die operierte Seite besonders Acht geben. Aber nochmal, das Ziel ist selbstverständlich die Mobilisierung und möglichst eben die Rückführung in den normalen Alltag, soweit es irgendwie möglich ist.
Jetzt haben Sie den Schuh angesprochen. Warum ist es denn wichtig, dass er einen bestimmten oder den, wie Sie gesagt haben, den richtigen Schuh trägt? Oder auch, was ist der richtige Schuh?
Sie müssen sich ja vorstellen, dass nach unserer Therapie der Fuß ja möglicherweise anders aussieht, sprich, dass der Fuß von mir aus 1-2 Zehen weniger hat, dass der Fuß vielleicht sogar am Vorfuß amputiert ist, dass bestimmte Stellen ja mit Hautverpflanzung verschlossen sind. Man muss einen orthopädischen Maßschuh anstreben, in aller Regel ist es so. Wenn also alles abgeheilt ist, dann sollte ein Schuh verwendet werden, der angepasst ist und der eben sämtliche Druckeinwirkungen verhindert, das heißt eine entsprechende ideale Schuhbettung hat.
Gibt es von Ihnen eine gewisse Nachbehandlung?
Es ist sehr wichtig, gerade diese teilweise aufwendigen Bypasses nachzukontrollieren. Das erfolgt in unserer Sprechstunde und ist sehr einfach mit Ultraschall möglich. Ziel ist natürlich, die Bypassfunktion zu überprüfen und eine mögliche Bypass-Fehlfunktion rechtzeitig zu erkennen. Sie müssen sich vorstellen, dass der Patient ja nicht immer alles spürt und gerade die Diabetiker eben nicht, sodass wir dann im Ultraschall möglicherweise eine Engstelle im Bypass erkennen können, die wir dann rechtzeitig therapieren würden, um den Bypass eben nicht zu gefährden. Das heißt, dass der Bypass eben weiter seine Funktion hat.
Das Ziel wäre ja, dass wir gar nicht erst dazu kommen, dass man so eine Operation machen muss. Kann denn ein Diabetespatient selber etwas dafür tun, dass es gar nicht so weit kommt?
Idealerweise sollte es, wie Sie sagen, nicht zu einer offenen Stelle kommen. Und dazu gibt's sehr, sehr viele präventive Dinge, also prophylaktische Maßnahmen, was man beachten sollte. Zunächst einmal ist wichtig, dass man den Fuß häufig, möglichst täglich anschaut. Das klingt jetzt banal, aber oft ist ja der ältere Patient da gar nicht so richtig dazu in der Lage und denkt auch nicht dran. Das ist etwas, was Hilfspersonen machen sollten. Also den Fuß inspizieren. Ganz wichtig ist nicht barfuß gehen. Ja, der Patient hat ja fast immer eine Neuropathie und sie merken nicht, und dafür gibt es viele Beispiele, sie merken nicht, wenn sie zum Beispiel einen Stein sich eintreten. Das kann üble Folgen haben mit großen Infektionen etc. Man sollte auf das richtige Schuhwerk achten, also keine Druckwirkungen riskieren. Man sollte beim Nägelschneiden aufpassen. Oft ist es besser, wenn eine Hilfsperson die Nägel schneidet, nicht der Betroffene selber. Ja, man sollte also da keine Verletzungen riskieren. Die Füße sollte man eincremen, weil der Diabetesfuß häufig trocken ist. Ja, und der soll also nicht rissig werden, weil durch kleine Risse natürlich auch wieder größere Geschwüre und bakterielle Infektionen entstehen können. Und es ist natürlich schon wichtig zu wissen, wie die Durchblutungssituation ist. Das heißt, selbst wenn man nichts spürt und auch keine offene Stelle hat, sollte man als Diabetiker schon die Durchblutung überprüfen lassen, damit man weiß, wo man steht. Kann sein, dass die Durchblutung ja völlig in Ordnung ist. Es kann eben auch sein, dass die Durchblutung schlecht ist und dass dann eben noch größere Vorsicht geboten ist.
Es ist tatsächlich beim Diabetiker so, der merkt es nicht mal, wenn er sich einen Stein eintritt oder sowas.
Kommt leider sehr häufig vor. Ja, es kommt leider sehr häufig vor. Auch manche Patienten gehen zum Baden, treten sich dort was ein und merken es wirklich nicht. Und sie merken auch dann die sich anbahnende Entzündung nicht. Ja, das ist ganz frappierend. Und wenn sie dann den Patienten in der Notaufnahme sehen, dann können sie teilweise auch, wenn nötig, einen kleinen Schnitt machen, um den Eiter zu entlassen. Und auch das merkt der Patient nicht. Das hat natürlich für uns manchmal sogar einen Vorteil, aber im Endeffekt ist es eine sehr gefährliche Konstellation und viele Patienten erliegen dieser Gefühlsstörung am Fuß. Und deswegen muss man umso mehr darauf achten, wie sieht der Fuß aus, sind nicht kleine Verletzungen vielleicht doch da, sind nicht kleine Risse da, und idealerweise sollte man eigentlich eine Hilfsperson damit betrauen.
Das war jetzt die Geschichte zu den Verletzungen, die man vielleicht auch nicht merkt, aber die dann hoffentlich einer Hilfsperson auffallen. Wie ist es mit Geschwüren? Sie haben ja auch gesagt, es kann passieren, dass Diabetiker da ein Geschwür am Fuß haben und es gar nicht bemerken. Falls jemand das bemerkt, was sollte dann die nächste Reaktion sein?
Ich kann nur dringend appellieren, nicht wochenlang selbst zu therapieren, sondern allerspätestens nach 4 Wochen dieses Geschwür dem Gefäßchirurgen zeigen. Das heißt, die weitere Abklärung dann machen zu lassen. Wir sehen wirklich sehr schlimme Verläufe. Und es ist dann auch oft so, dass auch frustrane Verläufe entstehen, dass halt über viele Wochen, teilweise Monate versucht wird, mit verschiedensten Wundauflagen irgendwie alles Mögliche zu erreichen, und das oft scheitert. Und diese Verläufe kann man sich eigentlich sparen, wenn man frühzeitig eben Diagnostik macht, frühzeitig das bespricht und nicht selbst sozusagen herumdoktert und zu lange wartet.
Wie erkenne ich denn, dass das ein Geschwür ist, oder sehe ich das sofort?
Sie sehen es schon, es wirkt ausgestanzt. Es ist beim Diabetiker eben, kann Cent groß sein, kann natürlich größer sein. Es kann sein, dass der Knochen freiliegt. Es kann sein, dass es riecht. Ja, es kann sein, dass es umgebungsgerötet ist. Also in der Regel ist es schon eindrucksvoll. Und wie gesagt, nochmal der Appell an jeden Diabetiker: Holen Sie sich eine Hilfsperson, holen Sie sich aus der Familie jemand, der immer wieder drauf schaut. Oft funktioniert es ja ganz gut. Und dann, wenn diese Hilfsperson sagt, hoppla, da stimmt was nicht, dann bitte zeitnah uns das herzeigen, denn Sie können damit wirklich viel Unglück auch selbst verhindern.
Vielen Dank, Dr. Volker Kiechle, Chefarzt der Gefäßchirurgie Traunstein und Bad Reichenhall, für diese Informationen über Erkrankungen an den Beinen, die durch Diabetes mellitus entstehen können. Ihnen noch einen schönen Abend.